willkommen bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
Wir werden ein anderes Gesicht zeigen, so sagte Kenan Kocak im Hinblick auf das nächste Spiel nach dem letzten Spiel bei Jahn Regensburg. Es sind wieder Durchhalteparolen am Maschsee. Darüber wird zu reden sein. Leider ging das erste Spiel komplett in die Hose. Trotzdem haben wir natürlich immer gute Laune und bringen euch wieder auf den neuesten Stand. Wir, das ist natürlich wie immer an meiner Seite, der liebe Tim. Guten Abend, Tim.
Guten Abend. Wie sieht's aus,
ja,
Tobi?
Ja, naja, das erfährst du gleich. Das müssen wir, glaube ich, etwas ausführlicher besprechen. Aber wir haben gedacht, ja, zu zweit, das machen wir nicht. Es ist so viel passiert, auch zwischen unseren ganzen Sonderausgaben. Da müssen wir nochmal mit ein paar Leuten drüber sprechen. Und deswegen begrüßen wir ganz herzlich auch noch den Ansgar. Guten Abend, Ansgar.
Moin.
Alles gut bei dir?
Ja, doch. Ganz entspannt.
Das möchte ich gerne näher erfahren, aber dazu später. Und wir haben uns nicht nehmen lassen, nochmal, also im Prinzip den 96-Podcaster schlechthin einzuladen. Und deswegen herzliche Grüße und einen wunderschönen guten Abend an dich, lieber Tobi.
Vielen Dank für die warmen Worte, schönen guten Abend. Und ja, auch hier ist die Stimmung kurz vor Weltklasse.
Das finde ich auch sehr interessant. Auch da werde ich gleich nochmal etwas näher nachfragen, mal kurz vor Weltklasse. Dann hast du das Spiel wahrscheinlich gestern nicht gesehen.
Oder du die Ironie nicht erkannt.
Ah. Touché, okay. Das könnte natürlich auch sein.
Ja, Ironie funktioniert im Podcast nicht, hätte ich wissen müssen.
Ja, das Smiley-Emoji hat gefehlt irgendwie.
Ja, so wie gestern alles gefehlt hat im Spiel. Aber ja,
ja, sag mal was. Ja, sind wir fast schon beim Thema. Also erstmal zunächst, es war ja alles angerichtet. Kenan Kocak hat erzählt, wie heiß die Jungs sind, wie sehr sie sich auf das Spiel freuen und dass die Rückrunde ja so viel besser wird als die Hinrunde. Ja, dann gucken wir auf die Aufstellung und wenn ich so mal kurz überlege, was ihr so alles getweetet habt, es war jetzt keiner richtig begeistert von dieser Aufstellung. Tim, hinten mit Dreierkette.
Ja.
Hast du das erwartet oder hast du gedacht, oh nee, warum das denn?
Nee, ich habe schon erwartet, weil es war zu hören, dass Kenan Kocak sich auf zwei Grundformationen in der Vorbereitungszeit, die wir ja aus Kostengründen in Hannover machen mussten, sich festgelegt hat auf zwei Grundformationen, und zwar das 4-4-2 mit Mittelfeldraute und das 5-3-2 bzw. das 5-2-1-2. Die sind ja, wenn man ehrlich ist, sich eigentlich gar nicht so, die sind eigentlich ziemlich identisch. Es geht einfach nur darum, dass der Sechser im 4-4-2 mit Raute zwischen die beiden Innenverteidiger fällt und schon hast du quasi das 5-2-1-2 oder 5-3-2 und oder halt eben, wenn die Außenverteidiger noch hochstehen, das 3-4-1-2. Insofern war es nicht überraschend, dass er sich dann dafür entschieden hat. Überrascht war ich allerdings schon von vom Startelf-Einsatz vom Sensenmann, von Philippe, der ja mein absoluter Saisonrückblicks-Highlights Best-of-Player überhaupt ist. Also für ein, zwei Aktionen war er auch gestern wieder gut, die durchaus hätten zum Wadenbeinbruch oder zur gelb-roten Karte oder beides hätten führen können. Und insofern war ich da schon überrascht, dass der doch eigentlich schon hochgelobte Josip Illis und auch durchaus auch zu Recht hochgelobt Josip Illis durch die Leistung in der vergangenen Hinrunde, dass der nicht von Beginn an spielte und hat dem Spiel, finde ich, auch ein bisschen an Durchschlagskraft gefehlt. Ich habe es nach dem Spiel getwittert, ich habe selten eine Mannschaft gesehen, die so selten ins letzte Drittel gekommen ist. Quasi wie die Dates von Ansgar ablaufen,
habe ich mir sagen lassen. Ja, wo du schon angesprochen wirst, Ansgar, war für dich auch überraschend, also abgesehen mal von deinen Dates, war für dich auch überraschend, dass Josip Illis nur auf der Bank Platz nehmen durfte?
Ja, schon. Also der war ja relativ gesetzt dann auch in der letzten Zeit. Ich bin halt wirklich kein Freund von dieser Dreierkette, Fünferkette. Das haben wir jetzt die gesamte Hinrunde hat das auch Slomka immer gerne mal probiert. Und dann hieß es aus Reihen der Spieler, das spielen wir aber nicht so gerne. Und dann haben wir wieder Viererkette gespielt und jetzt spielen wir doch wieder Fünferkette. Aber gleichzeitig ohne echten Rechtsverteidiger, den man dann wieder einwechselt. Für mich ist halt so dieses Fünferkette, oder so gut, Dreierkette, Fünferkette, je nachdem, ist halt so ein bisschen generell erstmal schon eine Ansage, dass man gerne eine Spur defensiver spielen möchte. Zumal wenn du halt auch mit Bakalotz und Stendera davor noch zwei hast, die jetzt auch nicht so die übermäßigen Spielmacher und Vorantreiber sind, dann bleiben dir quasi nur wenig Spieler komplett nach vorne zum Arbeiten. Und dann holt man sich einen Dominik Kaiser mit einem Rentenvertrag aus Kopenhagen und lobt den über einen grünen Klee und sagt, das ist genau die Art von zentralen Mittelfeldspieler, die ich mir gewünscht habe und den brauche ich jetzt hier. Und dann sitzt er auf der Bank. Ja, ist auch eine Ansage.
Ist eine Ansage, da hast du recht. Tobi, Dominik Kaiser, auf den wollte ich dich eigentlich ansprechen. Also ich war auch ein bisschen überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass Kaiser nicht von Anfang an gespielt hat. Was glaubst du, waren die Gründe dafür?
Das kann ich ehrlich gesagt nicht sagen, weil eigentlich müsste er ja irgendwie im Saft stehen. Ne? Das ist ja jetzt nicht so, dass er, wie zum Beispiel unser Gudetti, dass der 100 Jahre kein Spiel mehr gemacht hat, sondern der hat ja regelmäßig Fußball gespielt. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hat mich aber auch tatsächlich mehr überrascht als die Tatsache, dass Elis auf der Bank saß und Philippe dafür gespielt hat. Ich glaube, es war relativ klar der Plan. Anton ist der den Spielaufbau machen soll oder beziehungsweise diese spontanen Pässe nach vorne in die Tiefe machen sollte, was halt in der ersten Halbzeit, insbesondere bei dem Boden, jetzt keine Weltidee war. Also das hat selbst Holger Fand relativ zügig erkannt, dass Antons lange Bälle einmal auftitschen und dann irgendwo im Nirgendwo verschwinden, weil es so flutschig-glutschig ist. Und wenn du dann dazu noch Elis daneben packst, der ja eigentlich das auch relativ gut kann, Philippe ist da ja mehr so, ihr habt es vorhin schon gesagt, der Abräumer, der Knochenbrecher, der, weiß ich nicht, der dazwischen geht, dann passt das eigentlich grundsätzlich von der Idee, Anton und Philippe zusammen zu tun, in so einer Fünferkette besser als Elis und Anton. Aber funktioniert hat natürlich beides oder alles nicht. Elis kam ja dann nicht nochmal zum Einsatz. Aber ich weiß nicht, ich habe gestern immer gehört, dass alle gesagt haben, das ist so eine mutlose Aufstellung. Ich weiß gar nicht, Ansgar, warst du das? Ich glaube, du hast noch nie so eine mutlose Aufstellung gesehen. Irgendwas in der Richtung.
Nein, mutlos habe ich nicht gesagt. Mir fehlte so die Initiative drin. So ein Initiativzünder. Also mutlos habe ich nicht gesagt.
Okay, dann habe ich das falsch abgespeichert.
Oder nee,
falsch
nee, aber zu lesen war es, da hast du völlig recht. Es ist Angsthasenaufstellung, ja, mutlos, genau so in die Richtung ging es, ja.
Aber mit welchem Personal wäre es denn mutiger oder initiativer oder wie auch immer gewesen? Also klar, Kaiser ist die eine Geschichte, aber vielleicht liegt es einfach wirklich daran, dass er noch nicht lange da ist. Man hat ja wieder recht kurzfristig verpflichtet. Muslia ist raus, habe ich das Gefühl, da geht gar nichts mehr. Und viel mehr Leute, die ein Spiel nach vorne treiben, haben wir ja dann auch in der Mannschaft nicht. Oder seht ihr da mit Edgar Pripp mehr Mut oder mit Cedric Teuchert? Weiß nicht.
Ja, aber LS hat ja Tim schon gesagt und LS hat ja auch im Rest der Hinrunde, wo er dann zum Einsatz kam, auch gezeigt, dass er mit seiner Spieleröffnung durchaus positiv sein kann und unsere, ja, das Mittelfeld überbrücken kann, unsere Stürmer dann auch mit Bällen füttern kann. Tim, Stürmer, wir haben angefangen mit Marvin Ducksch und Gian Guidetti. War das alternativlos oder hättest du vielleicht doch den Cedric Teuchert an die Stelle, ja, oder an die Seite von, ja, von wem eigentlich? Also wer ist dein Nummer 1 Stürmer, Tim? Und wen hättest du an seine Seite gestellt?
Mein Nummer 1 Stürmer war nicht dabei, da ich jetzt Guidetti noch nicht richtig so als Nummer 1 Stürmer sehen kann. Von der Qualität her, die er mitbringt, sicher ist er das schon. Aber ist halt die Frage, ich glaube, dass das, was Tobi gesagt hat, die Kombination Anton und Philippe gar nicht so verkehrt, ja und nein, irgendwie finde ich das zusätzliche Input, was du durch die Chipbälle von Alice hinten raus hast und das Gegenstück, die flachen und präzisen Dinger von Anton hinten raus, das ist dann schon vom Aufbau her schon eine ordentliche Sache, die du meiner Meinung nach eigentlich auf die du nicht verzichten darfst. Weil gerade wenn du auf verschiedene Sachen reagieren willst. Aber das ist eine ganz andere Sache. Ich finde, er hat ein paar Coaching-Fehler gemacht, der Trainer, und insgesamt das Spiel nicht früh genug korrigiert und die Anlage nicht früh genug korrigiert, weil wir uns angesprochen, der Boden ist eine Katastrophe, also eine Katastrophe. Und wenn man dann natürlich nicht spielt wie Regensburg, die halt die gefühlt um jeden Quadratzentimeter sich einen Arsch aufgerissen haben und echt Meter gemacht haben und wo du das Gefühl hast, die sind aus der Kabine raus, ohne die Tür aufzumachen, da finde ich dann das recht schwer, dann da noch weiterhin Fußball spielen zu wollen, auch wenn das natürlich gut ist, wenn man den Plan hat, das vorzuhaben, aber da wäre ein Kurswechsel mit ein bisschen aggressiverem und vielleicht etwas tieferem, kompakterem Spiel besser gewesen, auch wenn sich das ja auch kurzzeitig geändert hat durch die doch sehr einfachen, aber effektiven Verlagerungen auf die Flügel, gerade auch auf Linden Meiner, der echt Betrieb gemacht hat, der ein super Spiel gemacht hat, bester Mann auf dem Platz, meiner Meinung nach. Und ja, war schon krass, was der abgerissen hat, muss ich schon sagen. Aber ansonsten hätte ich vielleicht auch nicht auf Marvin Ducksch zurückgegriffen, sondern eher auf den Cedric Teuchert, der den zweiten Ball eben besser attackiert, als Marvin Ducksch es tut. Aber gut, wer hätte gedacht, dass wir offensichtlich dann doch noch solche Abstimmungsprobleme haben, dass wir die Bälle eben über die Mittellinie kriegen, aber dann halt nicht nachrücken, dann nicht fallen lassen, dann nicht auffüllen. Das ist dann, hat dann schon einiges vermissen lassen. Und dann kann man schon dazu kommen, dass die Mentalitätsleistung der Mannschaft auf 90 Minuten gerechnet, das waren ja sogar 97 Minuten, einfach nicht ausreichend ist.
Ja, es waren sogar mehr als 97 Minuten. Wir hatten ja schon in der ersten Halbzeit eine horrende Nachspielzeit, möchte ich gleich.
Ach ja, stimmt, ja. Genau. Ja, stimmt.
Aber so viel zu der Aufstellung. Wir haben jetzt kurz skizziert, was wir davon halten. Ich finde auch, dass es erstmal ein bisschen mutlos wirkte. Ich war auch irritiert, dass Dominik Kaiser nicht gespielt hat, haben wir ja schon gesagt. Ducksch, ja, plötzlich an allen vorbeigezogen. Okay, Henne, den ich jetzt als sein Nummer 1 Stürmer kurz mal eben definieren möchte, denn er war ja nicht dabei, hast du gesagt. Jonathas kannst du nicht meinen. Also würdest du Henrik Weidert meinen, dann war es vielleicht sogar logisch, dass dann Marvin Ducksch spielt. Wie sich das dann in den ersten Minuten und auch im Rest der ersten Halbzeit gezeigt hat, wie es sich angefühlt hat, wie es ausgesehen hat, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Ja, liebe Hörer, da sind wir wieder und wollen über die erste Halbzeit sprechen im Spiel von Hannover 96 bei Jahn Regensburg. Tobi, ich habe da gerade von dir so ein Laut vernommen, als Tim Lindenmeiner so gelobt hat. Den erkläre mir bitte mal.
Und ich dachte, du sprichst mich gar nicht mehr drauf an. Ich habe extra hier laut aufgeschrien. Nein, also Meiner hat natürlich seine Qualitäten nach vorne, da müssen wir gar nicht drüber reden, das war auch alles in Ordnung. Also nein, es war nicht alles in Ordnung, das war auch teilweise ganz okay, was er da nach vorne gespielt hat. Du merkst halt, dass er schneller ist als gefühlt 9,5 von 10 Spieler in dieser Liga. Das heißt, wenn er möchte, läuft er da jedem weg, dann muss er nur noch mit dem Ball umgehen können. Das war teilweise okay, teilweise war es ganz, ganz fürchterlich, weil er, ich erinnere mich da an so ein, zwei Gegenstöße, wo er zu viert auf zwei Regensburger zulaufen, die vertändelt und einen Pass in den Rücken spielt und die wildesten Geschichten, wo ich immer denke, wir haben schon nicht so viele Chancen, dann macht doch wenigstens aus dem bisschen, was wir haben, was Vernünftiges. Und leider ist natürlich, wenn man Fünferkette spielt, der rechte Verteidiger bei uns jetzt Meiner gewesen. Und ich finde, diese Position hat er alles andere als gut ausgefüllt, also eher ziemlich schlecht. Anton musste da des Öfteren die ganze Geschichte in irgendeiner Form retten oder versuchen zu retten. So, ja, ist mir klar, dass das dann auch nicht meiner Schuld ist. Und wir haben schon ganz andere rechte Verteidiger gehabt, die eigentlich gar nicht rechte Verteidiger sind und haben das als gute Idee empfunden, wenn man die in eine Fünferkette baut. Auch Haraguchi war ja so ein Typ, der da in meinen Augen komplett falsch besetzt war. Aber trotzdem hat mir das nicht gefallen und das reichte mir dann auch irgendwie nicht, um zu sagen, dass er jetzt hier der beste 96er oder der Einäugige unter den Blinden oder was auch immer war. Das war in meinen Augen auch nur eine 3- höchstens. Und deshalb habe ich vorhin, als Meiner gelobt wurde und ich glaube, der Reporter gestern hat es auch gemacht, habe ich so leicht schmerzverzerrt aufgestöhnt und das erklärt meine Geste, meine Äußerung von vorhin.
Ansgar, wenn wir jetzt aber mal kurz gucken, wie das Spiel begonnen hat, wenn wir das chronologisch aufarbeiten. Ist 96 gut ins Spiel gekommen? Ich meine jetzt mal, gut, ich meine, wir mussten uns darauf einstellen, es fing plötzlich an zu schneien, es war dann ein ganz, ganz glitschiger und seifiger Boden, wobei ich finde, und das hat Tim ja auch schon angerissen, dass der Boden auch vorher schon und auch hinterher nicht besonders gut war. Also es war ein ziemlich, ziemlich schlimmer Rasen. Ob der Schnee dann sogar nachteilig war, bin ich gar nicht sicher. Aber wie sind wir reingekommen? Also die ersten 15 Minuten, wie haben die dir gefallen?
Also in den ersten 15 hat es ja, glaube ich, noch gar nicht so echt geschneit. Also erstmal war es ja neblig, weil der Gästeblock alles gegeben hat. Ansonsten erinnere ich aus den ersten 15 Minuten gar nicht so viel. Wir haben die Eisenschädel-Challenge wieder gewonnen. Also gegen Aue hat ja Weidand seinen Gegenspieler bei Kopf an Kopf zur Auswechslung gekriegt. Dieses Mal hat Felipe beim Kopfball Kopf an Kopf seinen Gegner zum Auswechseln gekriegt. Also irgendwie das scheinen wir zu können. Aber ansonsten meine ersten Viertelstunde, ich erinnere mich jetzt, wir haben was probiert. Regensburg hat sehr früh klar gemacht, dass sie eigentlich überhaupt keinen Bock haben, heute Fußball zu spielen. Und nach dem Motto, ja, jetzt seid ihr schon mal da, dann spielen wir halt eine Runde, aber wir machen heute erstmal so initiativ gar nichts. Wir sind zwar offiziell die Heimmannschaft, aber das wollen wir doch mal sehen, wer hier am wenigsten Fußball spielt von uns beiden. Wir gucken uns das erstmal in Ruhe an, was ihr mit dem Ball könnt, weil ihr seid der hochgelobte Absteiger. Und wir haben uns ja in unserer eigenen Pressekonferenz so in Rage geredet, dass ihr alle Vollgas geben wollt und alles besser machen wollt. Von daher wurde uns der Ball überlassen und wir haben auch in der ersten Viertelstunde, also ich kann mich jetzt an keine wirklich ernsthafte gute Chance erinnern. Es war halt so ein bisschen...
Haraguchi hat einen Kopfball gemacht.
Ja, gut, da war der Torwart wach. Also da war jetzt nicht so, also, ne? Das weiß ich nicht. Also,
und er hat Torchance gesagt.
Ne? Ja, gut, dann muss es eine gewesen sein. Ich habe auch, ich weiß gar nicht, ob das noch in der ersten Viertelstunde war oder in der ersten halben. Wir hatten Ecken. Es scheint windig gewesen zu sein, weil von der einen Seite kam Marvin Ducksch knapp bis zur Fünferkante und von der anderen Seite flog der Ball direkt hinten in Seiten aus. Also es scheint Seitenwind gegeben zu haben und er hat sich null drauf eingestellt, dass er einmal mit Rücken und einmal mit Gegenwind schießt. Er hat zweimal gleich stark geschossen und einmal flog er halt bis zum 5-Meter-Kante und einmal flog er in Seiten aus. Und er hat sich nicht drauf eingestellt, als es die nächsten Ecken gab. Und das hat mich so genervt. Aber das war halt auch schon das Highlight aus unserer Sicht so der ersten halben Stunde quasi. Mehr hatten wir, glaube ich. Also bis auf diesen Haraguchi-Kopfball. Aber
ja, Moment. Tim, erinnerst du dich da noch an Marvin Ducksch?
Wer?
Marvin Ducksch, der aus 5 Metern zum Kopfball kommt, völlig frei.
Den Torwart in die Arme.
Genau, den Torwart in die Arme. Ja, Tobi, dann mach du. Also muss man den nicht machen?
Ja, also zumindest musst du den Torwart ein bisschen beschäftigen. Also wir sind uns einig, Tobi, den hätten wir beide gefangen und wir sehen beide eher aus wie unser Torwarttrainer als wie Marvin Ducksch.
Ja, sprich bitte nur für dich.
Also gut, okay, ich habe dich lange nicht gesehen, aber du siehst, glaube ich, wirklich aus. Nein, egal, Karl. Also das war natürlich schwach abgeschlossen, aber auch das gehört dazu.
Was ich wir reden doch die ganze Hinrunde schon davon, dass Marvin Ducksch lieber die Ecken schießt, als in den Strafraum zu gehen, weil er selbst gesagt keinen Kopfball kann.
Und ja, das verstehe ich halt vom Prinzip her schon nicht, dass wir einen Stürmer holen, der dann kommt, um die Ecken zu schießen. Warum macht er die Tore nicht rein? Aber gut, er hat die meisten Tore und die meisten Vorlagen, wir dürfen nicht sagen. Lirum larum.
Moment,
aber
die meisten Tore zusammen mit Hendrik Weidert. Sechs haben sie beide, aber die Ecken gestern waren doch eher Kruppi.
Die waren eher Kruppi und der Kopfball war auch Kappes, weil, wie gesagt, da muss man zumindest irgendwie den Torwart ein bisschen beschäftigen und wenn er dann eine geile Parade auspackt, meinetwegen, aber wenn du ihm halt in die Arme köpfst, nö, das hat mich auch nicht beeindruckt. Und jetzt noch vielleicht auf die ersten 30 Minuten insgesamt zu gehen, ich hatte mir in meinem kleinen Notizbüchlein hier aufgeschrieben, dass zumindest so die Phase um die 30. Minute herum, weiß ich nicht, 23, 24 gestartet und dann bis 34 oder so 10 Minuten, dass wir da viel vom Spiel hatten, dass wir da den Gegner auch gezeigt haben, dass wir die sind, die hier das Spiel machen wollen und dass wir auch so ein bisschen so getan haben, als ob wir das können, aber das waren halt auch nur die 10 Minuten.
Und in die 10 Minuten fällt hier halt auch noch Philippes Rutschbock, sag ich mal, ja? der typische Philippe, der wo dann auf einmal, ne, so Regensburg, komplette Nichtleistung, ne, und so mitten in unsere vermutlich beste Phase, diese 10 Minuten, wo dann einfach Philippe einmal wegrutscht und auf einmal steht die ganze eigene Hälfte offen und Da ist Waldemar Anton zum Glück noch schnell genug, um das zu verhindern. Aber ja, Regensburg hat gezeigt, wie es einfach geht. Also sich hinten reinstellen, auf einen Fehler warten, der gezwungenermaßen kommt und dann Konter.
Aber ist das denn der Weg, den man, also jetzt im direkten Vergleich, Regensburg-Hannover, ist das denn der Weg, den man gehen sollte? Ich glaube nicht, oder?
Ja, ich sag mal so, die haben für dieses Spiel genau die richtige Taktik gewählt. Die wären
ja,
auch,
also
wenn der Elfmeter, auf den kommen wir gleich auch noch, dann geht das hier ganz entspannt 0-0 aus und Regensburg freut sich, weil die mit minimalem Aufwand die maximale Ausbeute geholt haben und nicht höher ins Taktikregal greifen müssen, weil nämlich 96 sie nur sehr bedingt vor Herausforderungen stellt. In der zweiten Halbzeit ja noch viel weniger als in der ersten. Natürlich will ich will jetzt auch nicht als Fan von Hannover sehen, dass meine Mannschaft jetzt 34 Mal so spielt wie Regensburg gestern Abend. Andererseits, ich würde halt auch gerne einfach mal wieder einen Sieg feiern, also so einen ernsthaften Sieg feiern. Gut, Aue und Rasata, wir haben ja mit Kotschak zweimal gewonnen, das war ja alles toll. Aber ich weiß nicht, wie nachhaltig in Regensburg gearbeitet wird, aber ich habe jetzt auch nicht gesehen, dass wir jetzt so fantastisch viele bessere Ansätze hatten und es im Grunde nur der großen Tragödie zu verdanken ist, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen haben und Regensburg uns was geklaut hat, weil das ist ja auch nicht passiert.
Nee, das stimmt. Nur denke ich halt, wenn diese Szenerie um den Elfmeter nicht so kommt, wie sie gekommen ist, und dann ist der Spieler nicht gelb vorbelastet, dann müssen wir ihn nicht umstellen, dann wird das ein anderes Fußballspiel. Da bin ich sicher.
Oder das darf doch nicht unser Anspruch sein, nur weil wir zwei gelbe Karten übrigens wegen Meckerns gekriegt haben. Es ist ja jetzt nicht so, dass der Schiri da irgendwie unsympathisch gelbe Karten verteilt hat, sondern wenn man sich da hinstellt und rummeckert, muss man sich nicht wundern. Aber dass wir das Spiel hatten wir deshalb nicht mehr im Griff oder wir konnten nicht mehr so schön spielen oder wir hatten unseren Plan nicht mehr. Also, weiß nicht. Das
ist nicht ja, nee, das hat mit Anspruch auch nichts zu tun, da gebe ich dir recht. Nur trotzdem ist es natürlich so, dass du als Schiedsrichter die ja natürlich bei so einer krassen Entscheidung kurz vor Ende der Halbzeit, wo du als Mannschaft nicht mehr aktiv die Chance hast, das Ruder noch rumzureißen oder das auszugleichen, in dem Fall, wenn der Elfmeter dann auch noch reingeht, war ja in dem Fall auch so. Aber da direkt jedem eine gelbe Karte zu zeigen.
Ja, aber ganz kurz, lass uns die Szene von vorne ansprechen. Es gab eine lange Verletzungspause, das haben wir ja schon besprochen. Felipe hat Stolze aus dem Spiel genommen, der ja heute Geburtstag hat. Lieben Gruß an dieser Stelle. Und es waren 7 Minuten. 7 Minuten, bitte. Tobi?
Nee, ich wollte auch nur Kevin Bolze grüßen an der Stelle.
7 Minuten Verletzungspause und dann gab es die Nachspielzeit. Es gab einen Regensburger Angriff. In unserem Strafraum, relativ zentral, stand Waldemar Anton hinter dem gegnerischen Stürmer George, der plötzlich fiel. Der Schiedsrichter wartete einen Moment, pfiff dann und zeigte ganz gezielt auf den Elfmeterpunkt. Lass uns erstmal darüber reden, war das ein Elfmeter oder nicht? Und ich spreche jetzt ganz bewusst Tim an. Tim, war das ein Elfmeter?
Das ist für mich kein Elfmeter. Das ist für mich deshalb kein Elfmeter. Nicht, ja, genau. Das ist für mich deshalb kein Elfmeter, weil natürlich ist ein Kontakt da, aber du hast doch die Möglichkeit, ich meine, das ist genauso wie wenn du geblitzt wirst. Du fährst zu schnell, du wirst geblitzt, aber du wirst auch nur dann geblitzt, wenn die Toleranzgrenze abgezogen wird. Und ich habe nicht gesehen, dass der Schiedsrichter, der ja, das wird ja immer so hoch gelobt, dass die Schiedsrichter mit Fingerspitzengefühl agieren in Deutschland. Ich habe von Fingerspitzengefühl gar nichts gesehen. Überhaupt gar nichts. Und das ist genau das Ding. Du kannst dich entscheiden, da zu pfeifen. Aber dann musst du dir todsicher sein und dann muss das eine glasklare Entscheidung sein. Das ist keine glasklare Entscheidung, weil da ist vorher schon Kontakt da, und zwar vom Stürmer. Und Waldemar Anton läuft um ihn rum und drückt sich quasi, schiebt ihn quasi weg. Er schubst ihn nicht, er schiebt ihn weg. Das ist eine ganz normale Bewegung. Das ist so, als wenn ich in der S-Bahn stehe und muss zur Tür raus, dann schiebe ich auch die Leute beiseite. Und der fällt sofort.
Schön mit dem Ellenbogen durchs Gesicht. Ratz, lassen Sie mich raus.
Komm, das ist doch kein Gesichtskontakt gewesen. Bitte. Der fällt sofort hin.
Moment, warte, Ansgar, warte ganz kurz. Ich erinnere mich noch an die Hannover Lieb WhatsApp-Gruppe. Tobi, wir beide waren doch der Meinung, das war ziemlich dumm von Waldemar Anton, oder?
Ja, allen voran war es Weltklasse dumm. Also sowas, warum? Der Ball war ja noch nicht mal in der Gegend da. Also das hat mich ja am meisten irritiert an der ganzen Geschichte, dass Anton da so sich versucht vorzudrängen, obwohl der Ball im hohen Bogen, meine ich, eher Richtung linke, rechte Eckfahne geht.
Also rechte, ja.
Ja, von wo man halt auch guckt. Aber ich finde, das hatte mit Vorbeidrängeln hatte das nichts zu tun. Also den kann man, sollte man, muss man durchaus geben. Ich keine Ahnung. Das kannst du nicht durchgehen lassen. Also, nee. Es war mehr unnötig, als dass es kein Elfmeter war. Also allen voran sollte Anton so einen Quatsch lassen. Weil ich gucke, nein, er zieht ihn da, er legt den Arm auf die Schulter und drückt ihn nach hinten und verschafft sich so einen Vorteil. Nein, das kannst du geben, das musst du geben, das ist völlig in Ordnung. Da darf man sich nicht drüber beschweren. Ich habe auch tatsächlich von 96 Seite nach dem Spiel zumindest keinen gehört, der sich beschwert hatte.
Nee, ich auch ja, nicht. Und Ansgar, du hast ja gerade gesagt, Ellenbogen ins Gesicht, war es so schlimm? Oder? Aber er legt schon den Arm um ihn, unnötigerweise. Reißt ihn auch um, oder, Ansgar?
Naja, also natürlich ist der Stürmer total clever. Ich würde mir auch wünschen, dass wir mal wieder so einen Stürmer haben, oder dass wir mal in eine Situation kommen, wo wir einen Stürmer haben, der das auch ordentlich aus. Natürlich nutzt er das aus. Jeder Spieler legt die Regeln zu seinen Gunsten aus. Wenn Anton da nicht, wenn das da nicht gepfiffen worden wäre, hätte Anton auch am Rande der Legalität agiert und versucht, den größtmöglichen Eindruck oder den größtmöglichen Einfluss zu haben, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Genauso macht das der Stürmer ja auch. Das sind ja alles keine Sängerknaben, die da auf dem Fußballplatz stehen. Die sind ja alle mit ein bisschen. Also ich hoffe zumindest, dass da die meisten zumindest ein Spielintellekt haben nach dem Motto, wie funktioniert Fußball, wie verschaffe ich mir irgendwie da einen Vorteil. Aber das ist halt einfach doof gewesen von Anton, weil keine Sinnhaftigkeit wirklich drin. Und dann musst du das halt auch pfeifen. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass er jetzt deswegen da direkt die gelbe Karte gekriegt hat, sondern nur, weil wir da irgendwie 2 Minuten lang noch am Mosern waren.
Genau, dazu kommen wir jetzt. Genau.
Also wenn es kein Gelb ist.
Ich habe es mir nochmal angeguckt.
Ja, deswegen hat er auch kein Gelb dafür gekriegt.
Genau, ich habe es mir nochmal angeguckt. Anton geht, der Stürmer steht da. Anton geht zum Stürmer hin, fasst ihn quasi an den Arm, mit der rechten Hand an seinen rechten Arm, greift dann mit seinem linken Arm über die rechte Schulter vom Stürmer drüber und zieht ihn nach unten. Das ist von vorne bis hinten dumm, unnötig und völliger Schwachsinn, das an dieser Stelle zu machen. Macht gar keinen Sinn. Und da hat er nichts anderes verdient als den Elfmeter.
Im positivsten Fall nenne ich es übermotiviert, aber da ist null Motivation in der Situation.
Hochgradig.
Ja, so. Und
warum gibt der Elfmeter und kein Gelb?
Ja, warum? Nicht jedes Foul ist gelb, auch nicht im Strafraum ist jedes Foul gelb.
Aber die Regel ist doch anders. Die Regel ist doch, bei der roten Karte ist doch so rum, Elfmeter, ja, aber dann, wenn du beispielsweise letzter Mann bist, dann gilt die Doppelbestrafung nicht durch die rote Karte, die es früher gegeben hat.
Es war weder rot noch gelb noch nichts.
Genau.
Es ist einfach nur ein stinknormales Foul.
Ansgar sagt ja, es war ein Foul, aber es muss nicht jedes Foul ist gelb. Also auch nicht im Strafraum. Er gibt also nicht gelb nicht, weil er nicht doppelt bestrafen will, sondern er gibt gelb nicht, weil er der Meinung ist, es war zwar ein Foulspiel, aber es war nicht so ein starkes Foulspiel, dass du dafür eine gelbe Karte geben musst.
Gut, dann drehe ich es anders. Ich glaube, dass Philippe ohne gelbe Karte vom Platz gegangen ist, ist dann, wenn man das in die Relation setzt, das Aberwitzigste überhaupt.
Das ist aber eine andere Geschichte.
Das geht aber jede Woche.
Aber trotzdem soll er gleichermaßen die Situation bewerten. Tut er ja nicht. Hat er dann ja über 90 Minuten nicht hingekriegt.
Aber ändert
doch nichts. Tim,
ich verstehe deinen Enthusiasmus, aber wir kriegen dieses Spiel nicht an den Schiedsrichter gehängt. Ich verstehe deinen Enthusiasmus in der Sache, aber an dem Schiedsrichter, der war nun wirklich nicht der schlechteste Mann auf dem
Platz. Der Schiedsrichter sah komisch aus, hat bestimmt auch kritisch gerochen.
Und, ja, aber das ist gar nicht unser Thema. Also wir sind uns zwar nicht ganz einig, aber schon 3-1, dass Anton sich einfach dumm verhalten hat, dass man das Pfeifen nicht nur kann, sondern sogar pfeifen muss, weil es ein Foulspiel war. Es war nicht gelbwürdig, aber dann kommt ja die Szene, über die sich Tim eingangs so ein bisschen aufgeregt hat. Dann bekommt zunächst Marvin Bakalotz gelb. Ich meine, er ist der Mannschaftskapitän. Also wenn er nicht irgendwie in die Kommunikation mit dem Schiedsrichter gehen kann, wer darf es denn dann? Oder bekommt er gelb, weil er im Strafraum steht, beziehungsweise auf der Linie steht und dann rumdiskutiert, dass er von der Linie nicht weggeht. Was war jetzt Grund für die gelbe Karte für Marvin Bacalorz?
Das weiß der Schiedsrichter selber nicht.
Also für mich sah es aber so aus. Er hat diskutiert, dass er nicht auf der Linie steht.
Ja, das wird ja noch, erlaubt sein, dass du den Schiedsrichter auch wegdiskutieren kannst.
Aber er stand auf der Linie.
Aber er hat auch schon vorher diskutiert, hat mit der auf der Linie stehen nichts zu tun. Das ist scheißegal. So, der hat die Entscheidung in Frage gestellt, wie, weiß nicht, alle anderen Spieler von 96 natürlich auch, weil sie das rote Trikot tragen. Also finde ich, oder schwarze Trikot, ne? Schwarze, Gott. Also fand es jetzt insofern jetzt gar nicht so dramatisch, dass er da hingeht. Genauso wie natürlich auch andere Spieler hingehen und sagen, ja, sind Sie sich, also natürlich sehr höflich, sind Sie sich sicher, möchten Sie eventuell nochmal zu Rate ziehen, den Videoassistenten befragen, lieber Herr Schiedsrichter? Und dann gibt er einfach konsequent gelb. Also ich meine, man kann das natürlich trotzdem so machen. Man soll ja, die Schiedsrichter sind dazu angehalten, Meckern auch zu bestrafen. Aber wo bleibt denn da der Spaß, ey? Das ist doch gerade das, was es ausmacht. Ich meine, ich rede nicht davon, dass wir die Regeln lockern sollen, aber ich habe keine Erklärung vom Schiedsrichter gehört, warum er jetzt gelb gegeben hat, sondern ich höre immer nur, dass die Schiedsrichter, dass die Spieler und die Trainer sich irgendwie klären müssen. Also finde ich schon fragwürdig, warum haben die keine Pressekonferenz? Warum stellen die sich keine Fragen? Verstehe ich nicht.
Oh, Tim, du machst jetzt aber 8 Fässer gleichzeitig auf.
Ja, natürlich. Also,
das hallo? Kompletten unser Kackspiel hat das auch nichts zu tun, finde ich.
Nein, also, ernsthaft. Also ganz ehrlich, also wenn um mich rum, ich gehe als Verband raus, übrigens ab der Winterpause wird Pöbelei gegen den Schiedsrichter stärker bestraft, dann gebe ich einen Elfmeter zur Halbzeitpause und um mich rum stehen 8 Mann. Natürlich greifen mir dann da 2 Stück von, weil die mein Spiel um 2 Minuten unterbrechen. Er hat ja auch in der zweiten Halbzeit dem Trainer von Regensburg gelb gegeben, weil der am Rumheulen war, weil es eine Ecke gab, statt ein Abstoß oder andersrum.
Das Problem von Regensburger.
Ja, genau so. Aber da ist gerade komplette Nichtdiskussion, ob jetzt Bacalorz oder Anton dann die gelbe Karte sehen. Die haben in der ganzen Saison schon irgendwie zusammen 20 Stück gekriegt. An den beiden wird es jetzt auch nicht scheitern.
Ja gut, ich wollte ein bisschen Scheiße reden, alles gut.
Ja, natürlich, aber das bringt uns ja nicht vorwärts. Aber trotzdem hat das immer noch mehr Spaß gemacht als die zweite Halbzeit.
Ja, aber okay, also es gab die gelben Karten, dann gab es den Elfmeter, Misiszkow tritt an, verwandelt ihn nicht ganz so gerecht dem Spielverlauf, am Spielverlauf gemessen, aber 96 geht da mit einem Rückstand in die Kabine. Normalerweise müssen wir erwarten, der Trainer, weil er ist ja Mentalitätstrainer, er packt die Spieler bei der Ehre, ihm ist Einsatz wichtig und alles andere wichtig, dass die Spieler dann ganz anders rauskommen und dann kommt die zweite Halbzeit. Wie wir diese zweite Halbzeit einordnen und was wir von dieser zweiten Halbzeit halten und ob wir über diese zweite Halbzeit überhaupt sprechen wollen, das erfahrt ihr gleich nach einer kurzen Pause. So, die Gemüter haben sich wieder ein wenig beruhigt in dieser kurzen Pause. Jetzt wollen wir noch über die zweite Halbzeit sprechen. Tobi, du warst gerade in diesem Block relativ still. Mich würde doch wirklich interessieren, wie sehr hat dich die zweite Halbzeit von Hannover 96 fußballerisch begeistert?
Da wurde ich gestern auf dem Sofa auch immer stiller mit der Zeit. Hast du ganz gut einen wunden Punkt getroffen. Ja, das war eigentlich durchgehend eine Katastrophe. Taten sich ein Rätsel nach dem nächsten auf. Okay, Korb für Horn, ja, habe ich so ein bisschen verstanden. Man wollte Meiner dann von seinen nicht durchgeführten Defensivpflichten irgendwie so ein bisschen entbinden, meinetwegen. Aber das war es dann auch. Also der Kommentator hat, glaube ich, in der 85. Minute gesagt, hat versucht, dieses Spiel zu beschreiben und auch die Leistung von 96 in der zweiten Halbzeit und hat, glaube ich, irgendwie sinngemäß gesagt, ja, ich will es hier nicht desaströs nennen. Und mein erster Gedanke war doch, genau das ist das passende Wort, desaströs. Es war einfach richtig, richtig schlecht und genau das, was man nicht erwartet, wenn man so ein Tor kurz vor der Halbzeit kriegt. Ich finde das nämlich gar nicht so schlimm. Also ich kriege lieber das Tor eine Minute vor der Halbzeit als nach der Halbzeit. Du hast die ganze Halbzeit Zeit, darauf zu reagieren. Du hast die Möglichkeit, die Spieler den Kopf wieder klar zu machen, denen zu sagen, und so gehen wir das jetzt an. Das verändert sich dadurch, dass wir das Tor gekriegt haben. Wenn du aus der Kabine kommst und direkt das Tor kriegst, ist alles das verpufft. Das heißt, der Trainer hatte die Möglichkeit, wechselt Horn für, also Korb für Horn, ja, meinetwegen, okay. Und es tut sich aber überhaupt nichts. Es war ja, gestern gelesen, die schlimmste Halbzeit der ganzen Saison, weiß ich nicht, reiht sich wahrscheinlich ein in ein, zwei andere durchaus fürchterliche Halbzeiten, die wir gespielt haben. Aber es war durchgehend unbefriedigend. Und dass dann Stendera runtergeht, von dem wir gehört haben, dass er fit wie nie ist, habe ich auch nicht ganz verstanden. Und ach, alles, es war insgesamt so eine Geschichte, wo ich hinterher rausgegangen bin und gesagt, nee, das war A, scheiße, und B, hat es mir auch null Erkenntnisse gebracht über diese Truppe und das, wie ich die nächsten Spiele einschätzen, erwarten oder wie auch immer soll. Es hat keinen Spaß gemacht und das machte mir dann wirklich zum Schlafengehen ein bisschen Sorgen.
Um die zweite Halbzeit vielleicht einzuordnen, möchte ich meinen Bruder zitieren, dem Fuß an der Stelle, der geschrieben hat, ich würde im Moment lieber barfuß über 1000 Meter Legosteine laufen, als noch so eine Halbzeit sehen zu müssen oder ein 96-Spiel generell. Das ging mir eh nicht. Ich wollte eigentlich weggucken, aber es ging nicht. Es war echt furchtbar.
Also, mein Lieblingszitat des Spiels stammt übrigens schon aus der 40. Minute vom Kommentator, der dann in der 40. sagte, als es ja noch 0-0 stand, die Mannschaften können nicht abrufen, was sie sich in den Testspielen erarbeitet haben. Und da gemacht. Also wenn wir eins nicht gemacht haben, dann haben wir uns in den Testspielen irgendwas erarbeitet.
Ja, aber das ist Holger Pfand. Ganz kurz, der kam mir hier auch gerade viel zu positiv weg, ja? Ihr habt ihn jetzt so oft erwähnt, dass man ja sagen müsste, eine Reporter-Legende.
Aber Tobi, darf ich noch einmal ganz kurz erwähnen?
Unbedingt.
Dass, als er gesagt hat, jetzt begrüßen sich die beiden Trainer, ja, und der Trainer von Regensburg gibt dem vierten Offiziellen die Hand, der hinten drauf ein Dekra-Schild hatte, ja, in 3x3 Meter so ungefähr. Und ich dachte,
Dekra-Kotschak heißt er.
Dekran Kotschak. Ansgar, was ich dich noch fragen wollte, ist, wie viele Ballkontakte hatte eigentlich Dominik Kaiser?
Ey, ganz ehrlich, ich habe den das erste Mal in der 90. Minute erkannt, weil wir haben ja nur irgendwie auch ab der 60. Minute, wenn wir es mal probiert haben, haben wir immer schön den Ball lang immer weiter auf Guidetti, wobei sich die Geister scheiden, ob sie ihn Guidetti oder Guidetti nennen wollen, aber das kriegen wir mal, ja, Guidetti, genau, das kriegen wir halt auch noch raus bestimmt in den nächsten 15 Spielen. Ja, Kaiser wurde eingewechselt und verschwand dann direkt. Also, ich habe ihn nicht wahrgenommen.
Das wäre Mark Wahlberg.
Nee,
ganz ehrlich, guck dir das mal genau an. Der sieht aus wie Mark Wahlberg.
Dominik Kaiser?
Du meinst, er ist unser Transformer?
Er ist unser Transformer. Der Wintertransformer.
Ja. Nein, also, ja, mir wurde gesagt, es waren dann noch irgendwie 29 Ballkontakte von Herrn Kaiser im zentralen Mittelfeld. Was mich in der zweiten Halbzeit, ich meine, ne, das ging ja dann alles dann sehr schnell, sehr stark den Bach runter. Wir haben auch sehr stark daran gearbeitet, an dem, was Tobi so gefürchtet hat, nämlich dem Tor direkt nach der Pause. Also da haben wir wirklich auch sehr stark daran gearbeitet, dass Regensburg da noch eins schießt mit möglichst wenig Aufwand. Was mich in den Wahnsinn getrieben hat, waren diese 120.000 Halbfeldflanken von links und von rechts auf den Versuch, irgendwie da Duck, Teuchert oder Guidetti im Strafraum einzubinden. Entweder fiel der Ball an der Strafraumkante direkt auf die Brust vom Verteidiger oder der Torwart pflückte ihn runter. Und als es nicht ging, oder dann fiel der Ball wieder nach Hannover, dann ging der Ball wieder auf Außen, dann kam die nächste Halbfeldflanke. Und so haben wir uns im Grunde 45 Minuten lang mit uns selber beschäftigt. Regensburg stand da, hatte gesagt, ja, das ist jetzt euer taktisches Mittel, interessant. Wir haben was dagegen und im Gegenzug kontern wir euch aus oder wir dreschen euch noch einen Freistoß an die Latte. Wir hatten keine Tor... Ich habe die DAZN-Highlights mir noch angeguckt. Ich bin leider so masochistisch veranlagt. Da kam zumindest dieser Duxch-Kopfball von der ersten Halbzeit noch vor. Bei einer zweiten Halbzeit nur noch Regensburg. Ich habe mir auf Amazon die Radio-Highlights angehört. Da kam noch nicht mal Duxch-Kopfball drin vor, sondern auch nur Regensburg-Highlights. Wir hatten nichts anzubieten und ich möchte diese Halbzeit bitte schnellstmöglich vergessen. Oder das ganze Spiel.
Tim, hast du nicht als gute Launebär heute Abend, hast du nicht noch irgendwas Positives, was du aus der zweiten Halbzeit ziehen kannst? Ich finde, Ansgar hat sie ganz gut beschrieben. 96 war nicht auf dem Platz. Regensburg hat dann das Nötigste gemacht, möchte ich beinahe sagen. Waren ganz zufrieden, dass sie führen. Hätten auch meines Erachtens reagieren können, wenn wir noch einen Ausgleich gemacht hätten. Also Tim, gib uns doch bitte irgendeine Hoffnung. Gib uns einen Impuls, woran wir uns aufrichten können. Was war in der zweiten Halbzeit so richtig gut?
Der Abpfiff war gut.
Ziele an Freistoß gehalten.
Oh, stimmt, genau. Also ich konnte mit ansehen, wie Guidetti immer langsamer und langsamer wurde und der geprustet hat, wie zweimal durchgefeiert und zwei Schachteln Marlboro Gold weggequarzt. Was ich ein bisschen schade finde, weil ich finde, dass das eine ziemliche Kampfsau ist, so vorne drin. Und den bräuchtest du, wäre schon nicht schlecht, wenn der fit ist, so. Aber ansonsten haben wir zumindest 45 Minuten gesehen, wie es nicht geht. Und darauf kann man ja aufbauen, indem man einfach diese 45 Minuten für die Videoanalyse nimmt. Oder halt eben für medizinische Zwecke.
Schlafstörung oder so.
Ja, für medizinische Zwecke. Irgendwie so Schlaflabor. Die können das bestimmt gebrauchen. Wenn sie den Schlaf von Patienten mal stören wollen, um zu gucken, was das so damit ausmacht. Keine Ahnung, es gibt bestimmt ein paar ganz gute Optionen, die man damit anstellt. Aber um ernst zu bleiben, mir fällt auch recht wenig auf. Ich glaube, das sieht der Trainer ähnlich, der ja auch heute nicht müde geworden ist, den abgesägten Transfer-Sachbearbeiter Jan Schlaudorf öffentlich zu kritisieren. Zitieren kann ich ihn jetzt nicht direkt, aber sinngemäß hat er gesagt, naja, wir müssen halt mit dem arbeiten, was wir haben, und ich habe die Mannschaft nicht zusammengestellt.
Ja, genau, das ist, das ist schon alles, was er gesagt hat.
Super Stil von dir, Junge, finde ich geil. Du machst dich immer beliebter und mal gucken, keine Ahnung. Ich denke, jetzt ist ja noch relativ wenig Zeit, um das alles aufzuarbeiten. Sind die gestern Abend schon wieder weggefahren? Ich schätze mal schon. Oder sind die heute früh mit dem Zug gefahren? Weiß das jemand von euch zufällig? Weil es bleibt denn ja auch nicht so viel Zeit bis Samstag, ne?
Die haben heute trainiert zu Hause. Also ich gehe davon aus, dass die gestern zurückgekommen sind.
Okay, ja. Ja, gut. Ich denke, da ist ganz viel aufzuarbeiten. Und er hat ja auch gleich angekündigt, heute 96 hat es ja über die eigene Website auch hochgeladen, dass man gegen Wiesbaden ein anderes Gesicht als gegen Ringsburg zeigen möchte.
Yay.
Und das, da bin ich auch ja total begeistert. Aber gut, wir werden es sehen.
Ich werde auch ein anderes schmerzverzerrtes Gesicht zeigen gegen
Ringsburg. Du bist doch da, Wiesbaden. Ne?
Ja, ja.
Ja, ich auch, Ansgar, das wird super. Dann können wir ja schon mal direkt hier den Treffpunkt abmachen. Ich hole dich da am altbekannten Ort, ja?
Genau.
Ja. Wenn du ankommst, besprechen wir nach der Sendung.
Ja, aber dann, also machen wir jetzt einen Strich drunter. Es war halt einfach ein scheiß Spiel. Wir haben verloren, völlig zu Recht. Mhm. Es gab natürlich nach dem Spiel diese Aussage, die ihr gerade schon mehrfach zitiert habt, die ja auch Ansgar hat es im Off schon berichtet, dass es da eine nette, auf Twitter eine sowas wie eine nette Collage gegeben hat, der letzten, wir werden das Gesicht zeigen, Aussagen. Das ist immer ein Anzeichen dafür, dass der Trainer so langsam, angezählt wird, will ich nicht sagen, aber dass er langsam nicht mehr weiß, was er machen soll, was bei Kenan Kocak echt traurig wäre. Dazu passend übrigens der Punkteschnitt von Mirko Slomka zum Zeitpunkt seiner Entlassung und der Punkteschnitt von Kenan Kocak genau jetzt ist übrigens identisch. Nun ja, das mögen wir einfach mal so hinnehmen. Interessant finde ich aber, was Kenan Kocak heute gesagt hat. Und da kommen wir dann auch gleich zu einem etwas neueren Thema. Das Spiel haken wir jetzt mal ab. Aber Kenan Kocak hat gesagt, wir müssen das Beste aus der Situation machen. Ich habe diese Mannschaft nicht zusammengestellt. Das ist ja mal eine schöne Breitseite, könnten wir sagen, gegen unseren lieben Jan Schlaudraff, den mittlerweile beurlaubten Managerlehrling.
Oder gegen Gary Zuber.
Gary Zuber hat im Sommer die Mannschaft ja auch nicht zusammengestellt. Also zusammengestellt hat die Mannschaft ja schon Jan Schlaudraff. Und
Martin Kind hat die schlussendlich zusammengestellt.
Aha, auch interessant.
Und Gary Zuber war gestern auch Linienrichterin.
Gary Zuber war alles übrigens, ja. Das ist richtig. Aber Tobi, mit dir haben wir noch überhaupt gar nicht darüber gesprochen, wie du so die Ereignisse in Hannover einordnest, dass Jan Schlaudorff nicht mehr da ist, dass Gerald Zuber sich erst mit 96 vor Gericht streitet, im Keller irgendwo in der Arena sitzt und jetzt plötzlich wieder ins Büro ziehen darf. Tobi, es würde mich wirklich unglaublich brennend interessieren. Wie ordnest du diese, ich nenne es mal wertneutral, Posse an der Leine ein?
Findest du, Posse ist wertneutral?
Nein.
ich hätte Entwicklungen oder so gesagt als wertneutral. Aber ja, ach Tobi, wo soll ich denn anfangen? Ich fange einfach mit dem an, womit du auch angefangen hast, nämlich mit der Aussage von Kocak gestern und das vielleicht dann ein bisschen größeren Stil. Also Kenan Kocak hat hier in den letzten Wochen durchaus verbal sich eher aggressiv gezeigt, finde ich. Also so Diplomatie und Zurückhalten war bisher nicht sein Ding. Er hat ganz klar die Sachen angesprochen, die ihm nicht gefallen haben. Das hat auch schon wieder anderen Leuten nicht gefallen. Mir hat es grundsätzlich ganz gut gefallen. Ich finde, Kočar hat hier nur bis zum Saisonende einen Vertrag und hat dementsprechend wenig Möglichkeiten, auf sich aufmerksam zu machen. Und ich glaube, er möchte schon grundsätzlich einen Anschlussvertrag hier kriegen. Und das kann er natürlich A, mit guten Leistungen machen und B, indem er halt auch ganz klar derjenige ist, der vielleicht das sagt, was Martin Kind ganz gerne hört, nämlich, dass hier nicht alles gut ist und was man verändern sollte und was man verändern muss. Und so wie ich das in der Winterpause verstanden habe, hat er ja zwischendurch auch den ein oder anderen Einfluss auf die Verpflichtung von neuen Spielern gehabt. Also da hat man offensichtlich nicht Schlaudraffs Jungs geholt, jetzt wissen wir warum, weil Schlaudraff kurz danach entlassen war, sondern hat die geholt oder die Leute berücksichtigt, die Herr Kočar empfohlen hat. Zu der Aussage jetzt, nachtreten gegen Schlaudraff finde ich tatsächlich ein bisschen doof, weil Schlaudraff nicht mehr da ist. Wehren kann er sich grundsätzlich natürlich schon, aber wird er natürlich nicht tun. Das hätte er sich klemmen können. Ist ein Stück weit sicherlich auch Selbstverteidigung aus Kočars Sicht, aber man sollte jetzt dann inzwischen nach dieser Winterpause, die fast vorbei ist und das Transferfenster ist ja auch fast geschlossen, sollte man dann auch bereit sein zu sagen, okay, das, was da ist, damit arbeite ich jetzt, damit machen wir weiter. Wenn du nach der Posse Entwicklung, Geschichte fragst, ist das natürlich, das ist sensationell. Das ist wirklich sensationell und es hat ja nicht nur hier regional in Hannover für Erheiterung bis Kopfschütteln und Entsetzen geführt, sondern auch deutschlandweit und das finde ich auch tatsächlich völlig zu Recht. Das ist eine Geschichte, die kann man sich doch nicht vorstellen. Also ich möchte Herrn Zuber auf gar keinen Fall irgendwas unterstellen, aber ich tue mich schwer mit der Vorstellung, dass jemand, der noch bis vorgestern seinen Arbeitgeber verklagt hat, dass der dann der Richtige ist, um langfristig geile Sachen hier aufzubauen. Und vielleicht täusche ich mich komplett und Zuber ist in 4 Jahren derjenige,
Pessimist, der, du bist so ein Pessimist.
Der hier eine 1A-Sahne-Bundesliga-Mannschaft aufgestellt hat. Gerne, machen wir gerne, kein Problem. Dann ladet er mich wieder ein im Januar, weiß ich nicht, 2024 und ich werde eine halbe Stunde Lobpreisung auf Gerrit Zuber halten. Glaube ich aber irgendwie nicht dran, weil das Ding stinkt natürlich von hinten bis vorne. Also Schlaudraff zu entlassen, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ich war nie der größte Freund von ihm auf der Position. Ich hätte das durchaus gerne gesehen, dass man ihn da in der ehemals vorhergesehenen Position, also Sportdirektor, Lehrling war immer so ein bisschen das abwertende Wort, aber weiß ich nicht. Also dass er in zweiter Reihe steht und das wäre, glaube ich, eine gute Idee gewesen. In erster Reihe hat es offensichtlich ja nicht funktioniert. Ich finde die Mannschaft auch nicht gut zusammengestellt, aber das führt jetzt alles viel zu weit an dieser Stelle. Jetzt haben wir jemanden und warum machen wir das? Ich glaube, am Ende machen wir es des Geldes wegen. Wenn Herr Zuber eh Geld kriegt, dann kann er sich auch um solche Sachen kümmern. Er steckt ja auch einigermaßen tief, also zumindest tiefer als Externe, in der Materie drin bei uns. Was brauchen wir? Wie viel Geld ist da? Welche Verträge laufen? Ist aber definitiv für mich keine Lösung, wo ich abends ins Bett gehe und Hannover 2022 vor mir sehe und ich sehe, ja, nicht blühende Landschaften, aber zumindest volle Stadien und gute Spieler. Da bin ich ein bisschen sehr skeptisch, dass das hier eine langfristig tolle Idee ist mit Herrn Zuber. Aber wie gesagt, vielleicht sprechen wir uns irgendwann nochmal wieder und ich werde kleinlaut sagen, super, beste Idee von Martin Kind, die er je hatte. Ich wage aber zu zweifeln, dass das jemals passiert.
Ansgar, du hast gerade schon gesagt, Martin Kind hat das alles gemacht. Wie meinst du das?
Naja, war nicht bei der Präsentation der großen Philosophie so, dass Verantwortlichkeiten an einer Stelle enden und das ist natürlich, obwohl er ein Fan flacher Hierarchien ist, immer noch Martin Kind selber. Nein, natürlich, natürlich hat Kenan Kočar jetzt nicht öffentlich gegen Martin Kind geschossen. Er wäre auch schön blöd, dass er der Einzige, der ihn haben wollte. So offiziell. Von daher, natürlich sucht er jetzt erstmal das Heil darin zu sagen, aber mein Plan funktioniert und die anderen sind eher ein bisschen doofer als ich. Ich habe keine Ahnung, wie nachhaltig das ist, aber ja, ich bin ganz gespannt, was jetzt so die nächsten Wochen ist. Es ist jetzt nicht das einfachste Programm. Er hat gesagt, keine Ahnung, auch er hat ja gesagt, wir müssen ihn heute auf der Homepage, wir müssen die individuellen Fehler abstellen. Auch da reiht er sich mit diesem Zitat in eine lange Reihe von 96-Trainern, die in den letzten 5 bis 10 Jahren genau dieses Problem bemängelt haben. Keiner hat es in den Griff gekriegt. Ich bin mal gespannt, ob er das dann jetzt hinkriegt.
Wen meinst du mit er?
Ja, Kenan Kočar.
Ach so, okay.
Kenan Kočar hat auf der Homepage gesagt, wir müssen an den individuellen Fehlern arbeiten, dass wir die nicht mehr machen und dass wir nicht mehr so einbrechen nach Gegentoren. Da kann ich mich daran erinnern, dass ein Thomas Doll das gesagt hat, dass ein Mikko Slomka das gesagt hat, dass ein Breitenreiter das gesagt hat, dass wahrscheinlich auch ein Thomas Schaaf das gesagt hat und ein Kai von Korkut das gesagt hat und alle haben das schon mal gesagt, dass sie gerne die blöden individuellen Fehler im Spielaufbau oder in der Verteidigung abstellen wollen. Leider werden es momentan irgendwie gefühlt nur mehr als weniger.
Tim, welche Rolle spielt Martin Kind im ganzen Konstrukt? Also Ansgar wollte jetzt nicht ganz so richtig raus mit der Sprache. Deswegen frage ich dich, Tim, wie beurteilst du denn die Rolle von Martin Kind in dieser ganzen Entwicklung, wie Tobi so schön gesagt hat, die wir hier in den letzten Wochen und Monaten genommen haben?
Ganz kurz. Wir sind zu viert in dieser Runde. Du fragst ausgerechnet mich, welche Rolle Martin Kind in diesem Ganzen spielt. Tobi?
Ja, komm, ich sag mal was zu Martin Kind an dieser Stelle.
Danke.
Sehr schön, sehr schön.
Also, einer muss ja mal. Ja, natürlich ist er irgendwas zwischen Schuldiger und Hauptschuldiger. Es sind ja dann immer mehrere Leute beteiligt in der ganzen Geschichte. Die letzten 20, 25 Jahre lassen sich natürlich nicht von Martin Kind trennen und das tun dann dementsprechend auch nicht die letzten 20 Monate oder 25 Monate. Das Problem ist halt einfach, dass die Entscheidungen immer wilder werden und immer wirrer. Also es war schon immer so ein bisschen komisch, was da so kam und dass er sich überall eingemischt hat, keine Frage. Das musste nie jemandem gefallen und die meisten Leute konnten sich schon denken, warum er das tut. Spielt aber am Ende auch keine Rolle. Er hat sich eingemischt, aber in Zeiten, wo Erfolg da war, fand ich, war es alles deutlich besser zu ertragen mit ihm. Und natürlich ist jetzt im Moment kein Erfolg da und der Erfolg ist unter anderem nicht da, weil Martin Kind überall reingrätscht, aber er grätscht halt auch so viel rein, weil der Erfolg nicht da ist. Ihr merkt die Katze und der Schwanz und so und selber beißen. Es ist, im Moment fährt man diese Karre mit viel Schwung gegen die Wand, weil man auch nicht weiß, in welche Richtung man möchte. Ich warte immer irgendwie drauf, dass einer kommt, Herrn Kind mal so ganz entspannt die Hand auf die Schulter legt und sagt, so Martin, und jetzt gehen wir das mal ganz in Ruhe von vorne an und dass hier wieder langfristige Ideen geboren werden und vernünftige Lösungen gefahren werden und nicht geguckt wird, wer ist auf der Payroll, wen können wir hier tatsächlich noch zum Sportdirektor machen, Grüße an Herrn Zuber. Also das passt alles hinten und vorne nicht und diese Slomka-Zurückholaktion war, zumindest so wie man sie angegangen ist, dann einfach ein perfekter Baustein in diese komplette Wahnsinnsgeschichte und wir reden ja immer nur von Herrn Kind und wir wissen natürlich auch, dass im Hintergrund auch noch andere Leute was zu sagen haben, die da Geld reingesteckt haben und die Einfluss haben wollen. Insgesamt ist es sehr, sehr unbefriedigend und ich weiß nicht, es wird auch keine Lösung geben für die ganze Geschichte. Also ich meine, das bräuchte wahrscheinlich zwei eigene Podcasts über jeweils zwei Stunden, wenn man irgendwelche Modelle sich überlegt, wie könnte man diesen Knoten lösen und sich von Kind lösen und dass das Ganze trotzdem noch weiterläuft. Aber ich sehe im Moment eigentlich nur eine Möglichkeit. Entweder es kommt relativ schnell, relativ überraschend wieder Erfolg in den ganzen Schuppen, dann glaube ich, dass es wieder ruhiger wird auf allen Seiten. Ja, oder die Alternative ist, dass der Karren halt so bricht und wir vermutlich nicht mehr die Anstoßzeit Samstag 13 Uhr haben.
Gut, das ist schön zusammengefasst von dir, Tobi. Und ob der sportliche Erfolg vielleicht sogar kurzfristig zurückkehrt, wir blicken da mal ganz vorsichtig in Richtung dem kommenden Wochenende und unserem Heimspiel gegen den SV Wien-Wiesbaden entgegen. Und über dieses Spiel und den Ausblick auf dieses Spiel sprechen wir nach einer kurzen Pause.
Ich bin gespannt, was die Jungs sich heute für euch haben einfallen lassen. Vielleicht sind sie ja wenigstens mal vorbereitet.
Die Katze beißt sich selbst in den Schwanz, hat Tobi gerade so schön gesagt und damit ganz gut darauf hingewiesen, welche Rolle Martin Kind in dem ganzen Konstrukt spielt. Sicherlich keine einfache Position, die er da bekleidet, aber selbstgewähltes Schicksal, wie ich finde. Jetzt haben wir genug gesprochen über das Spiel gestern, wirklich mehr als genug. Wir haben darüber gesprochen, wie Tobi Gerrit Zuber beurteilt und ich freue mich jetzt schon darauf, dass du in 4 Jahren wieder bei uns bist. Und wir wollen noch einen ganz kurzen Blick wagen auf das kommende Wochenende, denn der SV Wien-Wiesbaden, kein geringerer als ein Kellerkind der zweiten Liga, ist bei uns zu Gast. Problem ist nur, Wiesbaden gewinnt plötzlich. Ansgar, also ich meine, das Hinspiel war relativ einfach. Wir haben dort, also selbst wir haben dort sehr eindeutig gewonnen. Plötzlich, wie gesagt, gewinnt Wien-Wiesbaden. Machst du dir Sorgen? Ich meine, du bist ja im Stadion. Oder denkst du, nee, das wird ein rauschendes Fest, das wird ein super geiler Heimspieltag und ein super Sieg?
Der Tag wird bestimmt super, wenn man diese 2x45 Minuten rausrechnen wird. Es wird natürlich kein fußballerischer Leckerbissen werden, weil Wien Wiesbaden, ähnlich wie Regensburg das gestern gestaltet hat, wird keinesfalls ins Niedersachsenstadion kommen und sagen, und wir zeigen euch mal, was wir in der Winterpause im Trainingslager in Spanien oder Portugal oder in der Türkei, was wir da toll kicken gelernt haben, weil jetzt können wir auch 10 Mal einen Ball hochhalten. So wird Wien nicht ins Stadion kommen. Wien wird ins Stadion kommen und sagen, so, wenn wir hier einen Punkt holen, ist soll mehr als erfüllt. Und genauso wird das Spiel aussehen und dann bin ich mal sehr gespannt, wie das heimische Publikum dann zu sehen bekommt, was der Trainer aus dem Hut zaubert. Vielleicht hat er ja noch ein, zwei neue mit im Kader. Das Transferfenster hat ja noch bis Freitag auf. Nachdem wir, das ist meine Lieblingspointe, wir verleihen Emil Hansson und jetzt schreibt der Blätterwald, die sportliche Leitung sucht doch noch einen schnellen Flügelspieler, weil da hat es jetzt gegen Regensburg doch dann gefehlt und wir haben keinen mehr im Kader. Finde ich ein interessantes Konzept. Vielleicht finden sie ja noch einen auf dem Markt. Ob wir jetzt unbedingt diesen einen norwegischen Innenverteidiger noch unbedingt holen müssen, weiß ich nicht. Vielleicht machen wir auch gar nichts mehr. Dann haben wir halt den Kader so zusammen. Gut, Familie Aogo musste jetzt leider in Anbetracht des Insta-Fames von Familie Guidetti die Segel streichen und ist abgefahren. Aber ansonsten sind wir ja soweit alle fit, glaube ich. Vielleicht spielt ja Weiland auch wieder mit am Wochenende, aber es wird trotzdem kein schönes Spiel werden. Also es wird ein ziemliches Gehacke und Gebolze. Es wird wieder schön nicklig werden, weil Wien kratzen und beißen wird. Und vielleicht gewinnen wir 1-0, vielleicht verlieren wir 1-0, aber viele Tore werden nicht fallen.
Ja, okay. Also, Tobi, Ansgar hat es gerade gesagt, die Familie Aogo musste sich leider aus der wunderschönen niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover verabschieden. Es hat nicht sollen sein, hat Dennis noch gesagt. Er hat mehrere Optionen und er ist ja schon sehr gespannt darauf, was er so alles machen wird. Ich glaube, das Blockhaus wird sich sehr freuen, dass die Familie Aogo nicht mehr in dieser Stadt ist. Aber Ansgar hat es ja auch schon gesagt, wir haben ja auf Instagram zumindest wirklich, ich möchte nicht sagen gleichwertigen Ersatz, sondern sogar besseren Ersatz. Aber glaubst du, Tobi, dass wir nochmal einen Torwart verpflichten werden bis zum Spiel am Samstag?
Torwart auf jeden Fall. Die bin ich fest von überzeugt. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen dritten, vierten und fünften Torwart. Nein, also ich hoffe so ein bisschen, dass dieses Spiel jetzt gegen Regensburg doch den einen oder anderen nochmal motiviert hat, vielleicht zu sagen, ja, wir kaufen nochmal irgendwen. Und da ist Ansgar natürlich weit vorne mit dabei, wenn er sagt, ja, das ist der Treppenwitz der ganzen Geschichte, dass wir den Flügelspieler verleihen, um dann neuen zu holen. Hat er natürlich grundsätzlich auch recht, aber vielleicht war der Hansson einfach nicht gut genug und wir brauchen jetzt einen, der besser ist. Und wenn wir den ausleihen und der schlägt ja ein, meinetwegen gerne. Wenn wir keinen mehr verpflichten, hätte ich tatsächlich so ein bisschen Bauchschmerzen und insbesondere dann nicht zwingend für das Spiel gegen Wien Wiesbaden, sondern vielleicht eher in die Zukunft. Also der Februar ist jetzt echt kein Kindergeburtstag, Freunde. Ne? Also wir haben dieses Heimspiel gegen Wien Wiesbaden, meinetwegen, Hinspiel, hab darüber gesprochen. Dann fahren wir nach Fürth. Können wir mal St. Pauli fragen, wie es so in Fürth ist, auch kein Selbstläufer, und danach kommt Hamburg und Bielefeld, also dann kommt Hamburg und dann fahren wir nach Bielefeld. Dann ist der Februar vorbei und dann kann das hier lichterloh brennen. Also ich glaube, Wien Wiesbaden zu Hause ist das leichteste Spiel des Februars und deshalb sollten wir tunlichst versuchen, die übrigens in Valencia Trainingslager besucht habenden Wiesbadener platt zu machen.
Tim, ist Wien wirklich das leichteste Spiel oder ist es vielleicht sogar doch ein schweres Spiel, weil sie gerade anfangen zu gewinnen und da unten rauskommen wollen und wir noch immer nicht so genau wissen, ach Mensch, wie lösen wir hier den ganzen Knoten?
Ich würde fast sagen, es gibt eigentlich keine leichten Spiele, aber dann müsste ich 5 Euro ins Phrasenschwein schmeißen.
Ja, oder und den Spendenbutton drücken bei PayPal für uns.
Ach, guck mal, ja. Es gibt einen Spendenbutton.
Ja, das ist ein kleines Geheimnis. Der ist versteckt bei uns auf der Seite. Auf jeder so. Seite, egal wo du hinklickst, gibt es überall einen Spendenbutton. Aber da komme ich gleich nochmal zu.
Okay. Ja, ist halt eine scheiß Situation. Du musst halt punkten und eigentlich auch egal wie. Natürlich am besten, dass du deine eigene Idee von Fußball nicht verrätst, fast gesagt, aber. Ja, mal ein anderes Gesicht zeigen, aber mal so über einen langen Zeitraum von 3, 4, 5 Wochen einfach mal wieder Bock machen. Und da kommt natürlich mit Wien Wiesbaden ein vermeintlich schwacher Gegner, somit also auch ein automatisch leicht zu unterschätzender Gegner. Und da bin ich gespannt. Ich werde mich am Samstag ins Niedersachsenstadion begeben und es live und in Farbe sehen, was dort passiert.
Ansgar, wir sind nur ein Punkt vor Wien, die jetzt auf dem Relegationsplatz thronen. Ich erinnere mich daran, wie ich zu Beginn der Saison auch vor allem nach unserem Gastspiel dort gesagt habe, also die sind so schlecht, die stehen für mich als Absteiger fest. Ich weiß nicht genau, was da passiert ist, aber anscheinend haben sie die Knöpfe gedrückt, die Jan Schlaudorff im Sommer nicht gedrückt hat. Und plötzlich können die wieder Spiele gewinnen. Also ein Punkt trennt uns vom Relegationsplatz. Stehen wir... Ich meine, du hast ja eben gesagt, ja, wir können 1-0 gewinnen, wir können 1-0 verlieren, es kann auch unentschieden ausgehen, aber jetzt leg dich mal fest, also das Spiel ist gespielt, ist Wien plötzlich vor uns oder vergrößern wir den Abstand vielleicht sogar auf 4 Punkte?
Gut, also ich weiß ja, du spielst ja darauf an, also an uns vorbei kommen sie ja nur mit dem Sieg, also Punkt reicht ja nicht, ob wir, logischerweise. Ich habe tatsächlich Angst davor, dass wir da auch durch irgend so ein komisches Ei das Spiel verlieren werden. Mag das aber nicht tippen. Ich glaube aber, ich weiß nicht, ob wir das ja, wahrscheinlich gewinnen wir sogar 1-0. Doch, wir gewinnen 1-0 am Samstag. Keine Ahnung wie. Vermutlich ein komplett komisches Gestocher oder eine abgerutschte Flanke oder irgendwas, also rausgespielt wird es glaube ich nicht sein. Das wird irgendwie bei Zeigler beim Kacktor landen, aber das ist mir auch herzlich egal. Wir gewinnen das am Samstag 1-0, aber frag mich nicht wie, das will nach dem Spiel keiner wissen. Das
ist ähnlich wie ist das, genau, wie ist egal, Hauptsache
wie Pauli, wie das Pauli-Spiel, da haben wir auch 1-0 gewonnen, am Ende wusste keiner warum.
Ja, weil wir 6 Minuten gespielt haben und 84
Pauli, gemacht Pauli haben. Pauli nur 5, ja genau. Ja,
so, und weil ja. Ich auswärts dabei war natürlich, das ist ja wohl die einfachste Logik.
Wenn bist
ich
du denn im Stadion, Tobi?
Am also, Samstag?
Ja.
Ja, hundertprozentig.
Mensch, das wird ja ein großes Wiedersehen.
Hervorragend. Also ist das Stadion ja voll.
Das Stadion, ich habe schon mal ganz kurz auf die Karte geguckt hier, kann man ja online alles gucken, wie viele Plätze noch frei sind. Ihr müsst euch beeilen, es ist wirklich, langsam wird es eng. Also wenn ihr kein Ticket habt, dann wird es eng.
Ja, ich bin ganz sicher. Aber wir rufen trotzdem dazu auf, holt euch Tickets, geht zum Spiel gegen Wien, unterstützt unsere Roten, damit wir eben nicht... Und wir müssen
holt auch 10 Tickets, geht einmal hin, holt ja, 10.
Das wird super.
Na, wir
das
müssen aber jetzt super, mal, ohne Scheiß, Jungs, wir müssen ehrlich sein, wenn wir das Spiel verkacken, also...
Dann brennt.
Ich möchte, der Film, ja, brennt ist fast zu wenig ausgedrückt, dann sind wir... Oh Gott, das darf nicht. Da möchte ich gar nicht drüber nachdenken. Das wäre wirklich eine Katastrophe und ich glaube, dann ist wirklich alles verpufft, was in der Saison überhaupt passiert ist. Dann wird es nur noch bitter und böse und am Ende steht vielleicht sogar der Abstieg. Also es könnte, das meine ich ganz ernst, es könnte so ein kleines Schicksalsspiel sein. Ich hätte nicht gedacht, dass wir da nochmal hinkommen werden, weil ich wirklich der Meinung war und an dieser Stelle, ich weiß, Tim, das magst du nicht, aber möchte ich kurz André grüßen. Er hat ja gesagt, unter Slomka war nicht alles schlecht. Wir haben immer dagegen gehalten. Nein, Kočak hat Verbesserungen gebracht. Boah, davon war gestern überhaupt nicht zu sehen. Davon werden wir aber am Samstag wieder was sehen. Davon bin ich fest überzeugt. Und wir werden das Heimspiel natürlich gewinnen. Und werden zwar nicht, wie Martin Kind auf dem Neujahrsempfang für die Presse gesagt hat, nochmal vielleicht oben angreifen, weil andere schwächeln. Die schwächeln nicht. Das hat Arminia Bielefeld gestern gezeigt zum Beispiel. Und da werden andere noch folgen. Deswegen werden wir nur darauf gucken müssen, dass wir nicht noch weiter unten reinrutschen. Und dafür müssen wir das Spiel gegen Wien Wiesbaden gewinnen. Wenn wir das nicht gewinnen, dann sieht es hier wirklich zappenduster aus und dann möchte ich eigentlich keinen neuen Podcast machen. Wobei doch, möchte ich schon. Denn Tim, wir müssen darauf hinweisen, das war jetzt hier heute nicht die beste Laune in diesem Podcast. War auch nicht zu erwarten. Es war auch echt ein scheiß Spiel. Es war eine unverschämte Leistung von der Mannschaft. Da sind wir uns, glaube ich, alle
einig. Und der Schiri war schuld.
Ja, das sieht aber auch Tim ganz exklusiv. Also da waren schon ganz andere Leute schuld. Aber wir werden zwar nicht vor dem Spiel gegen Wien Wiesbaden, weil das wäre zu knapp, auch nicht nach dem Spiel gegen Wien Wiesbaden. Aber was ich euch versprechen kann, wir werden nach dem Spiel bei Greuther Fürth eine neue Sonderausgabe präsentieren von unserer Rubrik Was macht eigentlich? Ganz witzigerweise passt sogar das Spiel bei Greuther Fürth ganz gut dazu. Warum, wollen wir noch nicht verraten, aber das wird gute Laune sein. Das wird nochmal uns Erinnerungen bringen an viel, viel bessere Zeiten, an fast eine andere 96 Welt. Deswegen seid schon mal jetzt gespannt, was da am Anfang bis Mitte Februar auf euch zukommen wird. Völlig egal, was 96 bis dahin sportlich abreißt, ob sie gewinnen, ob sie verlieren. Wir werden da eine Folge aufnehmen, die es in sich hat, mit einem Gast, der es in sich hat, auf den ihr euch alle freuen könnt und den ihr wahrscheinlich noch nie in einem anderen Podcast gehört habt. Wobei ich ja feststellen muss, die Gäste hört man ja zuerst bei uns und dann woanders. In diesem Sinne würde ich sagen, haben wir über dieses Spiel alles gesagt, was gestern stattgefunden hat. Wir haben auch schon über das nächste Spiel alles gesagt und haben euch sogar noch eingeladen, euch zu freuen auf eine neue Sonderausgabe. Was macht eigentlich Tim? Ich habe ja gesagt, wir wollen, oder ich habe gesagt, wir haben einen Spendenbutton und wir müssen ja auch ehrlich sein, es gab auch schon die ersten Spenden, die bei uns angekommen sind. Wir sind natürlich schwer begeistert. Wir haben dadurch ja auch diese Software kaufen können, mit der ihr uns jetzt ein bisschen besser hört. Und wir möchten uns ganz herzlich bei allen Spendern bedanken. Es waren nicht alle Spender damit einverstanden, dass wir sie namentlich erwähnen. Deswegen will ich jetzt hier kurz dabei belassen, dass wir euch allen eine E-Mail geschrieben haben, dass wir euch allen gedankt haben für eure Spende. Und ihr seid herzlich trotzdem dazu aufgerufen, auch weiter zu spenden, denn wir hatten ja schon erwähnt, Mikrofone wollen wir uns auch nochmal zulegen. Das Hosting kostet Geld, SoundCloud möchte Geld, alle möchten Geld von uns und wir bezahlen das natürlich gerne, freuen uns aber, wenn ihr diese Last mit uns teilt, weil ihr Freude daran habt, was wir für euch präsentieren, denn wir werden auch in Zukunft darauf verzichten, Werbung zu schalten oder in irgendeiner Art und Weise uns sponsern zu lassen und euch auf unserer Seite mit irgendwelchen Werbeeinblendungen zu nerven. Ich denke, das ist jetzt genug zu diesem Thema. Tim, ich würde dich doch herzlich bitten, mach doch diesem nicht ganz so gute Laune-Podcast noch irgendwie ein positives Ende. Mach noch ein positives Ende und den Deckel drauf.
An den Schiedsrichter vom Spiel Regensburg gegen Hannover 96 möchte ich sagen, ich hab dich im Blick, mein Freund. Das machst du nicht nochmal. Aber vor allen Dingen möchte ich mich bedanken bei Tobi.
Gerne, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich würde sagen, vielleicht komme ich nicht erst in 4 Jahren wieder. Vielleicht ladet er mich einfach ein bisschen eher ein und dann läuft das.
Ja, denke ich doch. Und unter anderem bedanken möchte ich mich auch bei Ansgar. Das war wie immer nett.
Gerne. Das holen wir Samstag alles nach.
Ja, genau. Samstag wird super. Ich möchte auch hier nochmal darauf hinweisen, alle bitte sich noch ein Ticket holen. Wiesbaden ist kein leichter Gegner. Und das wird ein tolles Fußballspiel am Samstag. Es wird tolles Wetter. 3 Grad bedeckt und ein leichter Nieselregen von der Seite. Insofern alles spricht für einen tollen Fußballnachmittag mit und von Hannover 96. Ich bin mir sicher, dass wir das in der nächsten Ausgabe noch eingehender besprechen werden. Ich möchte an der Stelle doch nochmal einen Hörer grüßen, der eine Nachricht an uns gesendet hat über die PayPal-Spendenaktion, in der er geschrieben hat, Tim ist ein böser Mensch, ich habe keine Ahnung, was ich getan habe, aber
wer hat das denn geschrieben?
Ich weiß es auch nicht genau.
Tim ist ein böser Mensch?
Ja, das steht da drin. Ich weiß nicht genau, wer zum Teufel. Aber es ist auch vollkommen egal. Ich habe es hier gerade vor mir liegen, darum die kurze Erwähnung. Grüße an der Stelle. Und vielen lieben Dank für eure zahlreichen Spenden. Wir freuen uns sehr darüber und freuen uns auch, dass ihr dieses Mal wieder zugehört habt bei einer neuen Ausgabe Vorwärts nach weit. Und dass ihr das auch tun werdet. Nächste Woche dann nach Wiesbaden, nach dem 1:1. Gegen Wien Wiesbaden. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben und an euch, liebe Hörer, fürs Zuhören. Bis dann. Ciao.
Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.